Wie ihr alle wisst, ist heute der Verscheidungstag von Srila Prabhupada, der in unseren Tempeln überall in der Welt mit großen Festlichkeiten gepriesen wird, der aber auch immer ein, ich will mal sagen, schwieriger Tag ist für seine Schüler. Die Schwierigkeit ist ganz einfach auf einen Punkt zu bringen. Srila Prabhupada ist gegangen, aber er ist nicht gegangen. Das ist schwierig miteinander in Verbindung zu bringen. Es ist auch ein weiterer Punkt, der schwierig ist. Srila Prabhupada mag aus der physischen Ebene gegangen sein, aber er hat übergewechselt auf eine andere Ebene, wo, wie sagen wir mal, es einer besonderen Bemühung bedarf, um ihn zu kontaktieren. Er ist auf die Ebene gegangen, die man als Aplakat, nicht manifestiert für die materiellen Sinne, nennt. Ich hatte gerade heute eine Vorlesung gehört, in der Srila Prabhupada sagte, dass große Heiligen wie Vyasadev und auch Agastya Muni noch heute im Himalaya leben und es tatsächlich möglich ist, mit ihnen in einen Kontakt zu treten. Wir wissen, dass im 12. Jahrtausend, also 1000 im Jahre 1200, Madhvacharya eine Exkursion nach Badrinath machte und dort plötzlich Srila Vyasadev sah, der ihm sagte, er hätte einen Ashram noch weit über dem Himalaya, weit über Badrikashrama, und er wünsche sich, dass Madhvacharya dort vorbeikommt. Ich muss euch sagen, dass von meiner Gesinnung her ich fest an diese Dinge glaube. Ich denke, das ist nicht nur einfach, sagen wir mal, so dahergesagt, und hatte dann die großartige Gelegenheit, vor jetzt wohl 7 bis 8 Jahren die Reise nach Badrikashrama zu unternehmen und dann auch weiterzugehen durch die Nebelbank und in den Ashram von Vyasadev einzudringen. Ich fühlte mich tatsächlich wie ein Eindringling, muss ich sagen, weil ich nicht viele Qualifikationen mit mir brachte, außer mein großes Interesse an diesen Themen. Und es war tatsächlich möglich, dort Srila Vyasadev zu sehen und ihn Fragen zu stellen. Und es war wirklich möglich. Man konnte in diese Höhle hineintreten und man hatte das Gefühl, dass dort eine, sagen wir mal, wirklich spirituelle Gegenwart, auch das ist ja rührend, danke, dass dort die spirituelle Gegenwart von Srila Vyasadev ist. So, es ist nicht so, dass man einfach nur so sagt, dass eine große Seele aus dem physischen Bereich in den Aprakat, den für die Sinne nicht manifestierten Bereich, hineingeht und dort gegenwärtig ist. Die leben da tatsächlich. Nicht so wie wir eine Hausadresse in Hunsrück haben, haben die auf einer spirituellen Ebene eine Gegenwart, sind völlig gegenwärtig und können noch kontaktiert werden. Heute, als wir anfingen, dieses Lied zu singen, habe ich die Devotees gebeten, alle ganz kurz darüber nachzudenken, was Srila Prabhupada für uns bedeutet. Und ihr habt bestimmt einige Antworten auf diese Fragen gefunden. Ich möchte euch gerne sagen, was Srila Prabhupada für mich bedeutet, als sein Schüler. Vorweg möchte ich sagen, dass Srila Prabhupada, dass ich kein guter Schüler bin von Srila Prabhupada. Und in meiner Sicht gesehen, ich bin nicht sehr zufrieden mit meiner Schülerschaft. Aber eins weiß ich setze mich noch immer täglich auseinander mit Srila Prabhupada und mit der Frage, was er für mich bedeutet. Die Begegnung zwischen Srila Prabhupada und mir als seinen Schüler für mich so spannend macht, ist, dass Srila Prabhupada mich immer herausfordert, aus meinem Gesichtskreis zu gehen und ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, ein bisschen weiter zu schauen, als ich schauen kann. Und ich erlebe dann, wenn es mir gelingt, mich mit Prabhupads Sicht auseinanderzusetzen, dann erlebe ich immer einen mystischen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein, den ich mir kaum erklären kann. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich mich immer noch auseinandersetze mit Prabhupada, also immer noch, leider nicht fast täglich, aber doch in regelmäßigen Abständen allen zweiten Tag, mir wirklich, sagen wir mal, ich sehe immer noch, dass seine Sicht noch nicht zu meiner geworden ist. Und das stört mich ein bisschen. Aber ich sehe, dass sich über die Jahre etwas verändert und ich mehr und mehr geprägt und sehr stark beeinflusst bin durch Prabhupada. Ich möchte euch sehr gerne ein typisches Beispiel geben, was Ravindra Swarup Prabhu gegeben hatte. Ravindra Swarup Prabhu beschreibt, wie ein Devotee ihn einmal einlud zu einem theologischen Gespräch mit Srila Prabhupada in Mayapur. Dieser Devotee hieß Prajapati und hatte eine recht erfolgreiche Tanzgruppe, die also Krishna-Tänze aufführte, nicht nur in unseren Tempeln, sondern auch auf so prestigevollen Bühnen wie dem Broadway. Die hatten da tolle Produktion und hatten jetzt, und dieser Devotee hatte eben auch Theologie studiert. Er war also ein Ballettmeister und ein Doktor oder Doktorand der Theologie. So, das müsst ihr wissen. Eines Tages sagte er zu Ravindra Swarup Prabhu, heute um 7 Uhr möchte Prabhupada mit mir über Theologie sprechen und die Ansichten der Theologen. Und ich wollte dich gerne einladen, ob du nicht mitkommen kannst, weil vielleicht kann ich einige Sachen nicht so gut wiedergeben und du hast ja ein PhD in Theologie gemacht. Du kannst mir dann ein bisschen helfen, das wirklich richtig darzustellen, dass Srila Prabhupada es dann so sieht, wie die Theologen das sieht und dazu dann was sagt. Ravindra Swarup war sehr aufgeregt, er kannte Srila Prabhupada noch nicht so lange und war sehr froh, dass es eine Gelegenheit für ihn gab, jetzt Srila Prabhupada kennenzulernen durch diesen Prajapati. Und Prajapati ging also mit Ravindra Swarup zur festgesetzten Zeit zu Srila Prabhupada. Und wie es damals üblich war, hatte er Bilder von dem Service, den er machte, mitgebracht, um sie Prabhupada zu zeigen. Das haben wir immer getan. Wir haben Srila Prabhupada, der sehr gerne Reporte hörte, wie sich Krishna-Bewusstsein in verschiedenen Teilen der Welt verbreitete, Bilder mitgebracht und die dann persönlich erklärt. So, Prajapati zeigte also zuerst einmal vor dem, sozusagen als Einstimmung in das theologische Gespräch, Bilder von der letzten Tanzveranstaltung im Tempel von Los Angeles. Zeigte ein zweites Bild. Und es war ein total nicer Tanz, der Tempel war vollgefüllt, aber er merkte, wie Srila Prabhupada sehr stark an etwas Anstoß nahm. Prabhupada sagte noch nichts, dann kam das dritte Bild und dann kam es aus Prabhupada heraus. Eine Frage: Warum tanzen die Tänzer mit dem Rücken zu den Deities? Oh, Prajapati sagte, it was a very successful dance performance, Prabhupada. Well, it was a logistic reason. Also, man konnte das nicht anders, die Leute nicht anders hinsetzen. Und man konnte, sagen wir mal, nicht so viele Leute also reinkriegen, wenn die in der anderen Ecke getanzt hätten. Prabhupada schaute zu Ravindra Swarup, der nun nicht von Los Angeles war, und fragte: Why do they dance with their back to Krishna? Ravindra Swarup hatte sich so gefreut auf eine andere Gespräch und sagt: I don't know, no idea. Sagte Prabhupada: This is a serious problem. Get the whole GBC. Damals war unsere Bewegung noch einigermaßen gut organisiert. Heute gibt es auch noch Schatten dieser Organisation, die nicht ganz bis nach Deutschland so tief reinreichen, in den Wald jedenfalls nicht. Und da wurde also ungefähr 50 GBC-Leute zusammengetrommelt. Nicht alle waren da. Da wurde ein Notfall, was ist los? Wir wissen auch nicht, Prabhupada ist fürchterlich concerned, also macht sich ganz schlimme Sorgen um die Zukunft von ISKCON. Und sie kamen dann also, um Gottes Willen, die ließen alles stehen und liegen und kam aus der Artik herbei und kam also raus in Prabhupadas Zimmer. Und Prabhupada zeigte ihnen die Bilder. What do you see? Oh, Prabhupada, it's a nice dance. Prajapati is very good. Prabhupada fragte andere: What do you see? Well, dann fingen sie an, die Bilder zu beschreiben. Prabhupada war nicht zufrieden und sagte: They are dancing with their back to the deities. Sie haben den Rücken zu Gott. Ravindra Swarup begann zu merken, dass das eine sehr theologische Angelegenheit wurde. Denn wenn man den Rücken zu Gott kehrt, dann kehrt man sich von ihm ab. Das ist der Anfang unseres Dilemmas hier in der Welt. Er wurde also total gespannt. Er war zum Glück nicht im Kreuzfeuer. Er konnte das alles gut von der Seite beobachten. Who said, sagte Prabhupada, dass die mit dem Rücken zu Gott tanzen können? Prajapati versuchte seine Haut zu retten und sagte: Jayadvaita, our GBC. Jayatirtha. Oh, sagte Prabhupada, Jayatirthas Aussage ist wichtiger geworden als die Aussage von Rupa Goswami. Und für Srila Prabhupada entfachte sich in diesem Augenblick, in diesem Moment, eine ganz wichtige Frage. Er war gekommen und hatte Menschen versucht, Bhakti oder Liebe zu Krishna zu zeigen. Da geht alles um die Freude von Krishna. Der Mensch rückt für kurze Zeit aus dem Mittelpunkt des Universums und Krishna nimmt den vom Menschen, sagen wir mal, fälschlich beanspruchten Platz ein. Kommt wieder zurück. Und die Ordnung der Dinge ist wiederhergestellt. Aber hier waren seine Schüler, hatten diesen Punkt nicht verstanden. Und hier war die Möglichkeit für ihn, jetzt ihn zu helfen, diesen Punkt zu verstehen. Er hatte deswegen seine führenden Devotees, die weiter predigen würden in der Bewegung, eingeladen, um eben diesen klar zu machen, dass dieser Punkt weiter etabliert würde in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Dass es eben um Krishna geht. Ich habe einmal in Schweden eine Einladung bekommen an die Göteborg-Universität und versucht, eine Vorlesung zu geben. Also ich hatte ein tolles Thema. Die Arroganz des Humanismus, das hieß die Vorlesung. Sie war nicht besonders gelungen, weil ich sehr unreif damals war, noch unreifer als jetzt. Aber das Thema war toll. Arroganz ist es, wenn der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, ein Platz, den eigentlich Krishna einnimmt. Und Prabhupada hatte ja nur 10 Jahre Zeit, wichtige, fundamentale, spirituelle Erkenntnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Und Srila Prabhupada hat das deswegen diese Zeit genutzt. Das ist für mich
Also ganz, ganz großartig und zeigt so ein bisschen Prabhupada, so wie Prabhupada in meinem Herzen residiert. Nämlich jemand, der ein reiner Devotee Krishnas, der hier reinkommt und uns hilft, irgendwie spirituelle Konzepte ganz praktisch im Alltagsleben zur Anwendung zu bringen. Ich weiß, dass manche Devotees dieses gleiche Ereignis anders schildern würden. Für sie, sie würden Wert darauf legen, zu zeigen, wie Srila Prabhupada unzufrieden war mit den laienhaften Bemühungen seiner Schüler. Und sie werden vielleicht darauf besonders Wert legen, dass Prabhupada also nichts durchließ. Oder sie also ein gestrenger Lehrer ist. Aber in meiner Wahrnehmung und von Srila Prabhupada ist das Gleiche, sich in dem gleichen Ereignis, was andere vielleicht anders wahrnehmen, eben das, was für mich noch immer der Grund bildet, dass ich vor Srila Prabhupada so die allergrößte Achtung habe. Und weil ich eben ein Mensch bin, der Schwierigkeit hat, sich wirklich unterzuordnen, muss ich mich immer wieder auseinandersetzen mit diesem Punkt und kann aber dann nach einer Auseinandersetzung natürlich intellektuell und auch gefühlsmäßig verstehen, dass dieser Punkt sehr, sehr wichtig ist. Prabhupada lebt in Krishna. Ich lebe in der Welt. Und das ist ein großer Unterschied und ein kleines Wunder, dass trotzdem eine Verbindung zwischen Prabhupada und mir stattfinden durfte. Eine Verbindung, wofür ich also täglich aufs Neue sehr dankbar bin. Und Srila Prabhupada hat auf eine sehr, sagen wir mal, deutliche Art und Weise diesen Punkt Krishna, Krishna, Krishna in unser Bewusstsein gebracht. Im Jahre 1977 wurde Srila Prabhupada äußerlich gesehen schwer krank. Wir hörten damals nicht so sehr die einzelnen Beschwerden, die da waren. Wir machten uns Sorgen. Wir hörten dann, dass Srila Prabhupada nach Rishikesh gegangen war, auf die Empfehlung eines Life-Members. In Rishikesh ist es sehr kühl und vor allen Dingen ist die Heilkraft von Mutter Ganga dort sehr, sagen wir mal, sehr stark. Deswegen gibt es viele Hospitäler auch in Rishikesh, so ayurvedische Hospitäler, Yoga-Ashrams, gibt es ganz große Yoga-Ashrams dort. Und ich weiß, als wir einmal, wir lebten für längere Zeit in Indien und es waren ungefähr 20 Devotees sehr krank geworden in der Verdauung. Wir sind nach Rishikesh gegangen und haben einfach nur eine Woche mit Gangeswasser gekocht, nur Gangeswasser getrunken und in der Ganga geschwommen. Und die Krankheiten waren in den allermeisten Fällen komplett behoben. Ich bin da auch kuriert worden, mal von den liebenden Händen, von Mutter Ganga. So Srila Prabhupada ging auch auf die Empfehlung eines Life-Members nach Rishikesh, aber in Rishikesh schlug das Wetter ganz plötzlich um, Stürme brachen aus und es wurde sehr kalt. Und Prabhupada bat ihn darum, dass man ihn nach Vrindavan bringen würde. Er sagte, im Falle eines Falles müsste ich nach Vrindavan. Und es wurde ein Telegramm nach Vrindavan geschrieben. Und die Devotees haben ein Prabhupada mit einem Auto, was wir hier in Deutschland gekauft hatten für ihn. Weiß ich noch, ein roter Mercedes war es. Ein sehr einfacher Mercedes. Kein Haushälter würde sich mehr da reinsetzen heutzutage. Also ganz so, so will ich das nicht sagen. Also es ist ein sehr einfaches Auto, aber gut für indische Verhältnisse. Und wir sind dann, und die Devotees sind dann mit Srila Prabhupada zum Krishna Balaram Tempel gefahren. Und im Krishna Balaram Tempel hat Prabhupada eine Lecture gegeben, die ich fast auswendig kann. Die Lecture fing so an. So, there is nothing more to be said. Es gibt nichts weiteres mehr zu sagen. Alles, was ich sagen wollte, habe ich in meinen Büchern gesagt. Versteht ihr, wir waren alle total froh, Prabhupada kommt. Wir haben nichts geahnt in der Welt. Und dann ging er weiter. Das Leben ist ewig. Der Tod ist natürlich. Aber für jemanden, der den Körper verlässt, wenn er Krishna verherrlicht, geht die Krishna-Sonne niemals unter. Das war das erste Mal, wo Prabhupada so klar ausdrückte, dass er den Körper verlassen würde. Und das war das erste Mal, wo wir in Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt uns mit dem Gedanken ernsthaft befassten, was würden wir machen, wenn unser spiritueller Meister, unser Ein und Alles plötzlich weg sein würde. Das war so die Situation. Wir waren nicht so total bewegt, so beunruhigt, als Prabhupada in Bombay krank war und dann nach Rishikesh ging zur Heilung, weil das in der letzten Zeit öfters geschehen war. Ich kann mich erinnern, wir haben öfters mal in den Tempeln 24 Stunden Kirtan gemacht, weil Prabhupada immer sagte, das sei die beste Medizin für ihn. Wir hatten uns damals Sorgen gemacht, wenn Prabhupada krank wurde, weil er einmal leicht hat durchblicken lassen, dass er zu viele Schüler angenommen hatte und dass einige dieser Schüler nicht, den spirituellen Prinzipien entsprechen würden. Ihr werdet euch das schwer vorstellen können, aber da ist eine Beziehung zwischen dem spirituellen, jemanden, der als spiritueller Meister Seelen zu Krishna bringt, eine Beziehung, über die sich die Seelen oder die Schüler meistens nicht in dem vollen Maße bewusst sind. Und da ist eine Verbindung. Also wenn da dann etwas verkehrt gemacht wird von Schülern, dann ist es etwas, was nicht nur die Schüler betrifft, sondern auch den spirituellen Meister. Ungefähr so, die Eltern können sich das vorstellen, die Kinder haben. Wenn es den Kindern sehr schlecht geht oder die Kinder etwas sehr Schlechtes machen, ist man damit auch irgendwie involviert. Es ist die Verantwortung. Da ist so ein Band ist da, aber ungefähr so in dieser Richtung kann man da forschen. Yes, so Prabhupada hatte davon gesprochen und wir hatten, als wir ihn immer wieder fragten, wieso, was wir tun können, ob wir etwas tun könnten, dass es ihm besser geht, und dann sagte er, well, bitte folgt den Prinzipien und erfüllt eure Vorhaben, diese Einweihungsvorhaben. So, das kam manchmal schon vor, das wollte ich damit sagen. Aber als Prabhupada dann diese Ankunftsvorlesung in Nu Vrindavan gab, ich weiß nicht, ich habe die Vorlesung mit den Devotees in Schloss Rettershorn, haben wir die 20 Mal angehört und konnten nicht glauben, was wir da hörten. Und dann ist Srila Prabhupada mehr und mehr in den, ich glaube, es waren noch so einige Monate, 4 Monate, 5 Monate, wo sich einige Dinge ereigneten. Eine wichtige Sache, über die ich damals nicht verstehen konnte, ehrlich gesagt, war, dass Srila Prabhupada seine ganzen Gottbrüder an sein Krankenbett rief und zu ihnen und sich bei ihnen entschuldigte. Er sagte, beim Predigen bin ich manchmal ein bisschen temperamentvoll gewesen. Und er sagte, ich habe in einer Hand den Hammer gehalten und in der anderen Hand das Bar gewahrt haben. Das war eine Beschreibung, die man auch auf seinen Spürtermeister Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur anwandte. Und Prabhupada war bekannt davon. Die Gottbrüder sagten, wir sind alle deine Anhänger, also du hast gar keine Offense gemacht und jetzt sag das mal nicht so. Also, da haben das so abgewiesen, diese Möglichkeit, dass Prabhupada eine Offense gemacht hat. Aber Prabhupada verfolgte das. Ich habe es heute nochmal nachgelesen und hat sich wirklich entschuldigt und hat gesagt, es ist manchmal im Laufe des Predigens hat er jemanden mit Reskel als Reskel bezeichnet und so. Und man möge ihn also unbedingt all das verzeihen, was er gesagt hat. Und die Gottbrüder waren sehr bewegt. Das ist etwas, wenn man sich mit, sagen wir mal, dem Sterben beschäftigt, generell beschäftigt. Das findet man oft, dass sich ein Sterbender entschuldigt und dass er, sagen wir mal, klare Beziehungen mit den Menschen haben möchte, mit denen er zusammen war. Das ist also nicht nur in spirituellen Kreisen der Fall, das findet man öfters. Aber hier bei Srila Prabhupada war dieses, was auftritt, sehr pointiert. Prabhupada war so demütig und weinte vor Demut und wollte also sicher sein, dass er den Segen aller hatte. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass jemand in seinem Geist beschlossen hat zu gehen. Also wenn man in einer solchen Situation, wo die Möglichkeit des Sterbens auf der Hand liegt, dann so insistiert auf diesen Punkt, dann ist das ein deutlicher Hinweis, würde ich mal sagen, auf das Bevorstehende. Prabhupada hat einige Tage, bevor er den Körper aufgab, einen letzten Wunsch geäußert. Noch heute sprechen wir in unserer Bewegung ein bisschen, also haben zwei verschiedene Meinungen darüber, wie wir auf diesen Wunsch eingehen. Prabhupada sagte, er wollte am Hang des Govardhans sterben. Er wollte auf einen Ochsenwagen gelegt werden und um den Govardhan gefahren werden. Diejenigen, die sich von euch mit Vrindavan ein bisschen beschäftigt haben oder sich interessieren für das große Begriff der Braj Bhakti, wissen, was das bedeutet. Sie wissen, was für Lilas am Syamakund und Radhakund stattfinden und im Bereich des Giri Raj. Und Sie wissen, dass viele unserer großen Acharyas am Ende ihres Lebens gebeten haben um eine Beziehung zum Govardhan, wo die höchsten Lilas Krishnas stattfinden und wo der Verscheidende dann Einlass bittet in diesem Bereich. Die Devotees jedoch konnten, und das war sicherlich auch, konnten und wollten nicht Prabhupads Wunsch stattgeben, weil Prabhupads war sehr abgemagert, also wirklich sehr, sehr abgemagert. Und er hatte oft von sich gesprochen als einem Haufen von einem Bündel von Knochen und Haut. Stellt euch das mal vor. Und ihn jetzt auf den Wagen hinzulegen, den hätte man so gut polstern können, wie man wollte. Aber damals gab es noch keine Teerstraße, sondern so eine Schlachlöcherstraße. Das wäre eine unerträgliche Zumutung gewesen, weil es für Prabhupada schon sehr schmerzhaft war, wenn man ihn trug zum Badezimmer. Nicht? Und das konnten die Devotees einfach nicht ertragen, die Vorstellung. Da wäre ja bei jedem Meter hätte es also eine erhebliche Schock gegeben. Und als die Devotees so in Anxiety waren, hat Prabhupada dann schließlich gesagt, okay, ich gehe nicht, wenn ich euch das Herz damit zerbreche. Und da hat Srila Prabhupada einfach den physischen Körper dann aufgegeben, mitten im Kirtan. Er hat seine Devotees um sich gesammelt. Er wollte, dass viele Devotees da sind. Srila Prabhupada hat den Augenblick des Sterbens nicht, wie es in unserer Zivilisation vielleicht üblich ist, so ein bisschen privat gestaltet. Prabhupada hat gesagt, this is my final lesson, this ist meine letzte Lektion, die ich an euch geben möchte. Und Prabhupada ist dann ein erhabenen Yogi-Tod, ein erhabenes Yogi-Fortscheiden, durch den Mund ist er gegangen, hat der Kaviraj gesagt, dieser ayurvedische Arzt, der dabei war, und ist zu seinem geliebten göttlichen Paar zurückgegangen. Es war um 7.35 Uhr, also in Vrindavan, abends. Noch immer treffen sich die Vodis da in Prabhupads Quartier um diese Zeit und machen einen wirklich herzbewegenden Kirtan, weil man da natürlich an diesem Event, an diesem Ereignis sehr teilnimmt, nicht? Wenn man da ist und das Bett sieht und den Raum und alles ist ja noch so belassen worden wie damals. Was bei Prabhupads Final Lesson oder letzter Lektion auffällt, ist, dass er sehr konsistent mit seinen Lehren gestorben ist. Nämlich nicht gestört durch Geburt und Tod, durch das Kommen und Gehen des Körpers, hat er in vollkommenem Krishna-Bewusstsein, im völligen Bewusstsein, also der hatte nicht schmerzlindernde Mittel oder so lebensverlängernde Maßnahmen gehabt. Da hat er sich sehr gegen ausgesprochen. Und er ist im völligen Bewusstsein mit einem sehr klaren Blick und mit Tränen der Liebe in den Augen gegangen. Und das, sagen wir mal so, das zeigt so, dass diese Konsistenz, sagt man Konsistenz, ich glaube Durchgängigkeit der Lehren, oder wie würde man das in gutem Deutsch sagen? Ich glaube, ihr könnt ein bisschen verstehen, was ich meine. Gorabhavini, wie würde man wohl sagen? In völliger Übereinstimmung mit dem, was er, danke, mit dem, was er gesagt hat. Und so, das ist ein sehr aufgefallen und sehr, sagen wir mal, erhaben gewesen. Also fiel uns sehr auf. Ich möchte jetzt gerne noch zwei Punkte machen. Es heißt, dass es, wenn man spirituelles, wenn man Krishna-Bewusstsein möchte, dass Krishna-Bewusstsein letztlich immer ein Geschenk bleibt. Das ist nicht etwas, was wir uns selber zusammenbasteln können, wie, ich weiß nicht, ob ihr als Kinder Legosteine mal gehabt habt, da konnte man sich so einfache Einfamilienhäuser bauen und heutzutage kann man, glaube ich, alles Mögliche bauen mit Legosteinen. Das setzt man so zusammen und so, Lego kennt man das, oder Faller, Baukasten, Schiffe konnte man machen. Krishna-Bewusstsein kann man sich nicht so zusammensetzen. Man braucht letztendlich Segnung und die Mercy davon. Deswegen heißt es, dass man eine große Seele zufriedenstellen sollte. Und dass durch die Segnung und die Zufriedenheit dieser großen Seele Krishna-Bewusstsein eingegeben wird. Es gibt nun zwei Arten von Service. Das ist bestimmt sehr interessant. Prasanga Rupa Seva und Paricharya Rupa Seva. Prasanga Rupa Seva ist, wenn man der Vani dient. Also man hört von einer großen Seele, wie wir hören von Srila Prabhupada, indem wir in den Büchern lesen. Manche von euch haben diese modernen Tonträger, CDs und Tapes und so. Nicht? Und hören. Das ist ein Service. Sehr wichtig, das ist ein Service, durch den das Krishna-Bewusstsein sehr vermittelt wird. Ich glaube, diejenigen von euch, die lesen in Prabhupads Büchern und die Tapes hören, merken das, wie sich was öffnet und ja. Und dann gibt's diesen Paricharya Rupa Seva, das ist der Dienst, den man in der Vapu tut. Also wenn der Spirit, diese große Seele, persönlich gegenwärtig ist. Nicht? Wenn, dann können wir Service machen. Nicht? Einige von euch haben das ausgenutzt, als Radhanath Maharaj hier war und haben sich bemüht, verschiedene kleine Dienste zu tun und so weiter. Nun, es heißt, dass von diesen beiden Services, der Dienst zu der persönlichen Form einer großen Seele, noch wichtiger ist, Vapu, also die man seiner persönlichen, zum Beispiel wir als Schüler Prabhupada, haben wir gelernt, unseren Service, den wir taten, das Übersetzen der Bücher, direkt als Service zu ihm zu sehen. Das war eine Unterstützung seiner, da haben wir nicht einfach nur was gehört, sondern haben seiner Mission persönlich Dienste dargebracht. Wieso dieser Dienst zu der persönlichen Form noch machtvoller ist, wenn es da die Gelegenheit gibt, selbstverständlich, zeigt euch uns ein ganz kleines Lila von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu hatte ja einen Servant namens Govindadas. Einst hatte Chaitanya Mahaprabhu sein Mittagsmahl genommen und sich dann gleich nach dem Mittagsmahl müde so vor die Tür gelegt. Er lag vor der ganzen Tür sozusagen und keiner konnte durchkommen. Seine Beine waren im Innenraum so hinter der Wand. Nun, Govindadas hatte jeden Mittag die Beine von Chaitanya Mahaprabhu massiert nach dem Essen und er fiel dann in einen genüsslichen Schlaf rein. Nicht? Und, so, Govinda kam an zu Chaitanya Mahaprabhu und sagte, könntest du vielleicht ein bisschen rücken, denn ich müsste sonst über dich steigen, um an die Beine ranzukommen und sie zu massieren. Chaitanya Mahaprabhu sagte, es ist nicht möglich, ich bin so müde, ich kann nicht rücken. Tu, was du für richtig hältst. Govindadas wusste, er hatte seinen Service zu Mahaprabhu, hat dann einen Chadar genommen, ihn über den Körper von Mahaprabhu gebreitet und ist dann über den Chadar sozusagen, also nicht auf dem Chadar, sondern über den Chadar hinweg, in den Raum gestiegen und hat dann Chaitanya Mahaprabhus Beine massiert von der Innenseite, dann kam er ran. So nach einer, Chaitanya Mahaprabhu schlief ein, nach einer Stunde erst wachte er auf und sah Govinda in der Ecke sitzen. Und er fragte, Govinda, hast du dein Prasadam schon genommen? Wie könnte ich, sagte Govinda, ich hätte über dich steigen müssen, um mein Prasadam zu nehmen. Ja, sagte Mahaprabhu, aber wie bist du reingekommen, Govinda, in den Raum? Da bist du auch über mich gestiegen. Was ist das Problem? Du hättest zurück über mich steigen können. Da sagte Govinda, mein Herr, für Service steige ich auch über dich rüber und bin bereit, zur Hölle zu gehen, als ein Vaishnava. Aber ich weiß nicht, das gibt vielleicht für alle hier nicht den gleichen Sinn, aber man steigt grundsätzlich nie über einen Devotee, aus Respekt. Nicht? Ganz zu schweigen von Devotees, schlechte Worte ihnen zu sagen oder sie zu, also anyways. Man steigt nicht rüber. Wenn er eine Ehrbietung macht, kannst du nicht über ihn wegsteigen. Das ist Krishna überhaupt nicht lieb. Chaitanya Mahaprabhu sagt nichts. Aber das ist der, daraufhin, das ist der Standard. Für Dienst, persönlichen Dienst tun wir wirklich alles. Weil ich möchte euch die Logik bitte bewusst machen. In der Gita sagt Krishna, wir sollen den Tattva Darshinas, das ist Plural, diese großen Seelen, dienen. Und wenn sie zufrieden sind mit unserem Dienst, dann segnen sie uns und offenbaren uns Tattva. Tattva heißt die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich bin eine ewige Seele. Das nicht immer einfach zu verstehen. Das machen wir intellektuell raffen. Aber diese Wahrheit kann man ja erst, wenn man das verwirklicht, das heißt eine ganz starke Verwirklichung haben. Ich bin Seele, ich bin Teil Gottes. Für mich sind keine Probleme mehr da. Dann verliert man den Angst vor dem Tod. Dann hat man kein Aham.
Ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin glücklich, ich bin unglücklich.
Und Mameti, das ist meine Position, das ist mein Leben und so weiter. Man ist wirklich in der Transzendenz. Und dazu brauchst du die Segnung einer großen Seele. Das geht nicht so leicht, das intellektuell zu raffen. Die größten Wissenschaftler bemühen sich diesen letztendlichen Geheimnisse auf den Weg zu kommen, aber das ist wirklich nicht einfach. Ich habe gerade von Werner Heisenberg ein Zitat wenn man den ersten Trunk vom Becher der Wissenschaft nimmt, macht das einen zum Atheisten. Wenn man aber diesen Becher bis zum Grunde austrinkt, findet man am Boden des Glases Gott. Schön gesagt, ne? Ich habe es Gadata jetzt geschickt, dieses Zitat. Aber letztendlich, das ist ein Verständnis, was sich bei einem Forscher gibt, wenn er merkt, ich kann einfach nicht das Universum erklären, wie ich es vor mir finde, das Grenzenlose. Aber letztlich, um eine Verwirklichung von der Seele und von Krishna zu haben, da musst du jemanden treffen, der da drin lebt und der da die Blessings gibt. Ne? Heute haben wir Srila Prabhupads Verscheidungstag und ich möchte euch sagen, ihr könnt die Segnung von Srila Prabhupada bekommen. Es ist nicht so, dass wir nur die Segnung von gegenwärtigen Sadhus zu finden. Und ihr wisst, wie schwierig es ist, solche Sadhus zu finden in unserem Leben, die uns wirklich total begeistern, in die wir ein totales Vertrauen setzen können und wo wir von ihnen etwas auch bekommen, was uns total nähert. Aber wir können mit diesen ganz großen Seelen Kontakt aufnehmen. Und wir können mit Prabhupada Kontakt aufnehmen. Und ich habe hier möchte gerne jetzt in Prabhupads eigenen Worten zu euch sprechen. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen könnt. Könnt ihr noch ein bisschen konzentriert zuhören? Ich glaube, es wäre nice, an diesem Tag so ein bisschen persönlich vom Prabhupada zu hören. Geht es? Ihr müsst euch ein bisschen anstrengen, weil so einen Text zu hören ist ein bisschen schwieriger als eine Vorlesung zu hören. Ich werde mich bemühen, es so lebhaft und auch mit Pausen und mit Betonung zu bringen. Ich möchte euch etwas vorlesen, wo Prabhupada eigentlich über sein eigenes Davongehen gesprochen hatte. Es ist a figurative speech, Prabhupada spricht in einem Bild. Und zwar spricht er von einer, heiligen Frau, Vaidehi heißt sie, die mit ihrem heiligen Mann Maladyajvaja, hieß der, in den Wald geht und diesem, ihrem Gemahl, der ein König war, Malayadvaja, Dienst darbringt. Also, sie sagt also, O Bester der Könige, sie fuhr wie gewöhnlich fort, ihrem Ehemann zu dienen, der in einer stetigen Meditationshaltung dasah, bis sie plötzlich merkte, dass seine Füße nicht länger warm waren. Und so konnte sie verstehen, dass er in der Meditation den Körper verlassen hatte. Da sie nun als Witwe allein in diesem Wald war, begann Vaidehi zu klagen und sehr laut zu weinen. Erläuterung. Bildlich betrachtet ist die Königin die Schülerin des Königs. Wenn also der sterbliche Körper des spirituellen Meisters seinen letzten Atemzug tut, sollten seine Schüler genauso weinen, wie die Königin weint, als der König seinen Körper verlässt. Und dann bringt Prabhupada eben diesen wichtigen Punkt. Jedoch sind die Schüler und der spirituelle Meister niemals voneinander getrennt, weil der spirituelle Meister immer bei dem Schüler bleibt, solange der Schüler streng den Unterweisungen des spirituellen Meisters folgt. Das nennt man die Gemeinschaft der Vani. Die körperliche Gegenwart nennt man Vapu. Solange der spirituelle Meister körperlich gegenwärtig ist, sollte der Schüler dem physischen Körper des spirituellen Meisters dienen. Und wenn der spirituelle Meister nicht länger physisch existiert, sollte der Schüler den Unterweisungen des spirituellen Meisters dienen. Und so ist also auch durch dieses Prinzip eine Verbindung da. Und nun wird beschrieben, wie die Königin jetzt klagt, wie sie schließlich einen Scheiterhaufen vorbereitet und den Totenkörper ihres Gemahles in das lodernde Feuer legt. Sie will dann zu diesem Zeitpunkt Sati machen, aber plötzlich, als sie bereit ist, auf den Scheiterhaufen zu steigen, kommt plötzlich etwas, und das ist eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte. Und es kommt mir sehr auf diese Wendung drauf an. Ich denke, wenn ihr euch noch mal ganz kurz konzentriert, werdet ihr ein unglaubliches spirituelles Prinzip verstehen. Plötzlich, sie will also gerade den Scheiterhaufen ihres Mannes besteigen, wie es in der alten Zeit üblich war. Plötzlich kommt ein Brahmana an diesen Ort und begann die Königin mit lieblichen Worten zu beruhigen. Und der Brahmana stellt sich dann vor: Wer bist du? Wessen Frau oder Tochter bist du? Wer ist der Mann, der hier liegt? Es scheint, dass du diesen toten Körper beklagst. Erkennst du mich aber nicht? Ich bin doch dein ewiger Freund. Du magst dich daran erinnern, dass du mich viele Male in der Vergangenheit um Rat gefragt hast. Der Brahmana fuhr fort: Mein lieber Freund, obwohl du mich nicht sogleich erkennen kannst, kannst du dich daran erinnern, dass du in der Vergangenheit einen sehr engen Freund hattest? Unglücklicherweise gabst du meine Gemeinschaft auf und nahmst eine Stellung als Genießer dieser materiellen Welt an. Und er redet weiter und weiter, und Vaidehi versteht plötzlich: Du bist es. Und dann sagt er: Mein lieber Freund, wir beide sind genau wie zwei Schwäne. Wir leben zusammen im gleichen Herzen, das genau wie der Manasa-See ist. Nicht? Manasa ist der Manasa-Sarova am Fuße des heiligen Kailashes, der schönste und heiligste See dieses in unserem kleinen Universum. Obwohl wir seit vielen Tausenden von Jahren zusammenleben, sind wir immer noch weit von unserer ursprünglichen Heimat entfernt. Lass uns jetzt gehen. Nicht? Und so ist dieses wunderschöne Moment da, dass Vaidehi, die Schülerin, plötzlich in der Unterweisung, oder ich will mal sagen, in der spirituellen Nähe von ihrem Gemahl, der ja der spirituelle Meister ist, Krishna trifft. Wenn du Krishna treffen möchtest, musst du dich in die Nähe begeben, auf die eine oder andere Weise, und nicht so weit wegbleiben von Srila Prabhupada, weil bei Srila Prabhupada da können wir uns sehr sicher sein, dass wir dort auf Prabhupada, auf Krishna stoßen werden. Das ist die Erfahrung von vielen, vielen Devotees, die in ihrem Leben sich wirklich die Frage stellen, wie können wir Krishna näher kommen? Du musst einfach in die Nähe gehen von jemandem, von Srila Prabhupada, der in dessen Herzen Krishna gegenwärtig ist. Seht mal, es besteht kein Zweifel, dass jeder hier in diesem Raum sich bewusst oder unbewusst von Srila Prabhupada hat prägen lassen. Wir sind jetzt in einer Gemeinschaft wie der von Goloka Dham. Es ist nicht immer einfach für alle von uns, weil wir langsam erst lernen, gemeinschaftsfähig zu werden und da sagen wir mal unser Bestes zu geben, auch wenn es schwer ist und wir davonlaufen wollen. Manche von euch sind in Ehebeziehungen und lernen dort auch gemeinschaftsfähig zu werden und ihr wisst, es ist nicht immer einfach, weil es sind reale Unterschiede zwischen Menschen da in dieser Welt, nicht? Aber eins ist ganz sicher, wir sind sehr stark geprägt worden von Srila Prabhupada. Wir sind im Herzen geprägt worden, nicht nur in der Frisur. Es ist ein Lockenwickler gekommen. Aber wir sind nicht in den Äußerlichkeiten, sondern wir sind im Inneren geprägt worden. Wir haben dort Momente gehabt der göttlichen Ergriffenheit, wo wir, wie das in der Theologie gesagt war, eine Begegnung mit dem Heiligen hatten. Und das ist immer sehr mit der Präsentation von Srila Prabhupada verbunden gewesen. Ja, alles, was ihr heute von Prabhupada-Schülern hört, aber auch von euch selber, eurer Generation, wenn jemand mal eine Vorlesung gibt, dann geht zuerst das Buch von Prabhupada auf, Peng, und es wird ein Sanskrit-Vers gelesen, dann ist man schon beim Text und bei der Erläuterung und man setzt sich mit Prabhupada auseinander dann. Und in unserer Bewegung ist es so, wir wollen das, was geschieht, doch sehr dem Gedanken Prabhupada zu angleichen. Also wir messen das, was wir machen, das wir leben, immer wieder, ist das denn so gut so, ist das jetzt auch richtig so, und wir gehen da immer zu dem Maßstab zurück, den Prabhupada uns gegeben hat. Und ich weiß, dass durch die Erschütterung im deutschen Yatra manchmal dieser Maßstab ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden ist von Devotees, die begreiflicherweise oder unbegreiflicherweise ein bisschen verbittert waren. Aber letztendlich sehe ich immer wieder, ich treffe ja viele Devotees, dass sie irgendwann mal zurückkommen zu diesen spirituellen Standards, die ja auch gar nicht mal nur Prabhupads Standards selber sind, sondern eben von einer sehr alten Traditionsfolge, einer Parampara zu uns rüber oder runtergereicht worden sind. Ihr wisst, wie wir auch ringen, um diese Standards den modernen Umständen anzupassen, um sie vielleicht auch besser zu verstehen, als wir sie manchmal verstanden haben und so weiter. Aber das ist eine ständige Auseinandersetzung damit. So, ich möchte euch einfach bitten, diesen Verscheidungstag oder diese Lehre des Verscheidungstags zu nehmen. Wir sind geprägt von Prabhupada. Wir wären sonst nicht hier und wir würden nicht weiter hier bleiben. Und es ist jetzt für uns eine, sagen wir mal, Thematik, wie wir uns mit Srila Prabhupada beschäftigen können. Ich habe eingangs mein eigenes Beispiel gegeben. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht als guter Schüler betrachte, weil ich ein sehr rebellisches Wesen in mir habe. Aber ich weiß, dass mir diese Auseinandersetzung unglaublich gut tut und mich spirituell zu dem gemacht hat, was ich bin, was nicht viel ist. Aber immerhin laufe ich jetzt kehrt dann singend durch die Welt. Das ist schon ein kleiner, das ist schon ein großer Erfolg. So, ja, ich möchte euch gerne ermutigen, Prabhupada nicht als eine ferne Person zu sehen, sondern als jemanden, den ihr kontaktieren könnt. Ich hatte das Beispiel von Vyasadev gegeben, zum Eingang der Vorlesung. Da kommen hier ganz viele Leute zum Pilgern hin, das wird richtig, man freut sich einer größeren Beliebtheit immer mehr. Yes. Hare Krishna. Aber ich muss euch sagen, es ist ein sehr schwieriger Tag. Uff, sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ja. Man hat dann so eine Leere, einfach, oh ja, Papa war mal da und ist nicht mehr da. Klar, jetzt versucht man eine philosophische Brücke mit Vani hinzukriegen. Klar, ich glaube ja auch dran, aber wie schön wäre es, wenn er ein bisschen länger gewesen ist. Solche Gedanken hat man dann im Herzen. Ich möchte jetzt enden mit einem kleinen Erlebnisbericht. Vor einer Woche habe ich meine erste richtige Sterbebegleitung gemacht. Ich habe mich immer versucht, davon zu schleichen und das nicht zu tun, weil ich wie jeder Mensch eine große Faszination angesichts des Todes verspüre, aber auch eine große Scheu. Aber ich konnte nicht mehr weg. Ich musste hin und ich fühlte mich gerufen. Es war Dr. Das, kenne einige von euch Dr. Das, Parivadi Prabhu vielleicht, als du in Berlin warst, das war dieser ältere Inder, ein sehr kultivierter Inder, der uns so sehr unterstützt hat. Du kennst ihn. Kennt jemand noch Dr. Das hier? Murali, du vielleicht? Du? Hat sehr viel getan. Ich habe auch selber, er war sehr gütig zu mir, wenn immer das so hektisch war im Tempel und ich musste die Post machen, hat er eine große Villa, war sehr wohlhabend, der erste Inder, der in Berlin gekommen ist und wirklich ja sehr eingestiegen ist. Und er hatte mir dann ein ganzes Apartment in seiner Villa immer zur Verfügung gestellt und wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich eben nie nach Berlin kam. Manchmal ein kurzer E-Mail-Kontakt und mir fiel auch auf, dass er den plötzlich sehr suchte. Und dann riefen mich Devotees an, er läge im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin, als ich da war, und ob ich nicht vorbeigehen könnte. Und irgendwie hatten sie gesagt, du musst schnell gehen, du wirst ihn vielleicht nicht mehr sehen. Und es ist für ihn wahnsinnig schwierig zu gehen. Er liegt schon seit einem Monat und kämpft und kann nicht loslassen. So haben wir uns dann ausgerüstet, Mahadev Prabhu und ich, mit so schönen Tropfen, Gangeswasser, heiliger Erde, Tulsis und alles und sind reingegangen. Und meine lieben Devotees, er war im Einzelzimmer. Aber kurz bevor wir da reingingen und man sah ihn so ganz abgemagert auf dem Bett liegen, habe ich gedacht, das schaffe ich nicht, ich bin zu sensibel. Es ist ein Freund von mir. Und jetzt habe ich einfach mich nochmal umgedreht, weil gerade so die Tränen kamen. Und dann habe ich gesagt, Krishna, ich möchte auch, dass jemand kommt, wenn ich so weit bin und Kirta macht und zu mir preacht und mir hilft in dieser schwersten Sekunde. Du hast mich jetzt hierher geschickt, aber du musst mir jetzt die Kraft geben, ich komme da nicht durch die Tür alleine. Und ist das ja so, wie ihr kennt das ja, wenn man predigt, dann ist plötzlich, merkst du plötzlich, du bist nicht mehr alleine in dieser Aufgabe und ist man durch die Tür gegangen und dann habe ich gesagt, Dr. Das, ich bin es, Satchinandan Swami. Und versuchte er sich zu mir umzudrehen, hatte so eine künstliche Beatmung und stand unter Morphium, Morphium ist, macht dich nicht geistig weg, in gewissen Dosen, ich muss es auch mal nehmen im Krankenhaus, sondern, aber es, dein Reaktionsvermögen ist eingeschränkt. Und er machte dann plötzlich so, er konnte nicht mehr sprechen. Und das hieß, ich soll näher kommen. Und dann bin ich durchs Bett und bin ganz nahe gekommen und er hat mich gesehen. Und plötzlich, er hat mich erkannt und plötzlich ging es los. Ein Entsetzen, was ihn überfiel. Nicht wegen meiner Person, sondern er wusste, Satchinandan Swami kommt, wenn das meine letzte Stunde ist. Er hatte mich ja gebeten, dass ich komme, wenn es seine letzte Stunde ist. Diese Angst, oh no, ich muss sterben und ich will nicht und ich kann nicht. Und plötzlich merkte ich die Präsenz des Todes. Ich hatte gedacht, als ich da vor dem Zimmer habe ich schon gesehen. Und dann habe ich ja gebetet zu Krishna, dass er mir jetzt hilft. Also als ich dann in dem Augenblick schwungvoll durch die Schwungtür kam, habe ich den Tod nicht mehr gesehen. Und dann plötzlich sah ich ihn. Im ganzen Zimmer war. Und er sagte, ich werde ihn holen. Du hast ganz wenig Zeit noch. Und dann, ja, wieder gebetet zu Krishna. Und dann habe ich mich hingesetzt und einfach Kirtan gemacht. Nun, während des Kirtans vor dem Kirtan hatte er 69 Atemzüge in der Minute. Wisst ihr, wie viel man normalerweise atmet in der Minute? 15. Dietmar, normaler Mensch, gesund, so wie du. Du bist 15. Aber 69, stell euch das mal vor. Das ist, er hatte so eine Angst. Und wie wir Kirtan gemacht haben, seine Tochter war dabei, Dorothea, die eine Ärztin ist, also ausgebildet und alles. Die war auch völlig durch, also übernächtig, zerheult, also alles ganz, ganz schwierige Zeit hatte sie, weil das war nicht so einfach gewesen zwischen ihr und ihrem Vater. Und die sang dann auch mit und wir alle waren da am Singen und plötzlich merkt man, dass der ruhig wird. Das kannst du ja merken. Dann geht es so ein bisschen runtergeschraubt und dann, ja, dann habe ich gemerkt, jetzt ist die Zeit, jetzt wird gepreacht. Jetzt gebe ich mein Bestes und bin einfach rum und habe gesagt, Dr. Das, Sie haben ein sehr gutes Leben geführt. Sie haben versucht, nach Ihren Erkenntnissen Dharma und Spiritualität einzuführen. Ich habe ihn erinnert an all die guten Dinge, die er erlebt hat in Bezug zu Krishna. Weil du musst den Sterbenden unbedingt helfen, den Geist jetzt von der Welt, an der er so und so nichts mehr drehen kann und machen kann, wegzukriegen und auf Gott zu richten. Und dann, ja, Krishna sehr geholfen, habe ich einfach über Krishna gepredigt von der Gita. Er mochte die Gita so gerne und hatte ein großes Vertrauen. Die Gita und war ja seine Sprache, also die Gita-Sprache. Ich habe nicht so viel von Goloka Vrindavan gesprochen, weil er davon nicht so viel wusste. Also von Braj Bhakti und so. Und dann ging's, ja, dann hat er bei jedem Satz, habe ich ihm gesagt, Dr. Das, jetzt können Sie nichts mehr in der Welt regeln, Sie müssen Ihren Geist jetzt auf Krishna richten. Das ist das Allerwichtigste. Und er hat so genickt, um zu sagen, dass er verstanden hatte. Und weil ich wusste, dass der war noch im hohen Alter die Treppe runtergegangen und hatte mit einer Schaufel den Hundekot vor seiner Tür weggetan, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass man alles selber machen musste. Das war so einer von der alten Generation, der so so verhaftet war mit der Welt oder in der Welt so lebte. Ich meine das nicht als Kritik, ich meine es als eine Feststellung, dass er wirklich bis ins hohe Alter alles sehr genau auf den Punkt genommen hat. Und so musste ich sehr übers Loslassen sprechen. Das war Ja, und dann spürte ich plötzlich, wir haben ihm dann noch das Wasser gegeben, die Erde, dann spürte ich plötzlich irgendwie von Krishna im Herzen, dass er nicht in meiner Gegenwart sterben würde, weil ein Band da ist zwischen einem spirituellen Menschen und dem Sterbenden. Und ich habe dann noch gechantet, Japa gemacht, alles Mögliche gemacht. Schöne, ich will das jetzt nicht so, weil das ist nicht so wichtig für den Punkt, den ich machen möchte. Und dann sind wir weggegangen, haben uns verabschiedet, weint, Kopf an die Schulter gelegt. Und man muss ihm auch feelingmäßig zeigen, dass man das versteht und dass man so dabei ist. Und dann ist er eine halbe Stunde danach tanzend in die Ewigkeit gegangen. Super. Tanzen meine ich, das ist jetzt poetisch ausgedrückt, im guten Bewusstsein. Er hat Abschied nehmen können. Es hatte seine Tochter, hatte uns angerufen und gesagt, vielen herzlichen Dank, Sie haben meinem Vater so geholfen, das hätte auch niemand machen können, außer eben spirituelle Menschen. Und da, an dieser Nahtstelle zwischen den Leben, wenn die große Wirklichkeit kommt, der wir uns alle stellen müssen, unserem sterblichen Ende, dann wird plötzlich dein Tun in dieser Welt so richtig schön relativiert. Relativiert meine ich hier im Sinne von hinterfragt. Der Tod ist der konsequenteste Denker. Und plötzlich blüht vor deinen Augen die absolute Wichtigkeit von Spiritualität auf. Ich meine, da an dessen Bett kam zwei Devotees und haben ihm geholfen. Das war sehr, sehr gut. Und du merktest plötzlich, wie das wirklich die einzige Hilfe war. Das heißt ja nicht, dass wir müssen hier viele Dinge machen. Wir müssen Auto fahren und hier und da hingehen und das machen und Geld verdienen und so weiter. Aber was wir wirklich brauchen, ist Krishna. Das ist sehr, sehr klar. Und ich glaube, dass wir in dem Augenblick, wo uns das bewusst ist, natürlich fragen, wo können wir Krishna kriegen? Vielleicht, wenn du weißt, ich brauche was, dann ist die nächste Frage, wo kriege ich denn das? Und da möchte ich euch wirklich sehr bitten, in eurem Gedanken die Nähe von Prabhupada aufzusuchen. Es wird immer funktionieren, immer klappen. Denkt nicht, das ist zu spirituell, zu fortgeschritten oder ist zu hochstehend, mit einer Person im Aprakirit eine Beziehung aufzunehmen. Wir haben schon genug, ist schon schwierig genug mit den Leuten, die wir sehen und anfassen können hier, nicht? Aber denkt das bitte nicht. Das ist ein sehr materielles Konzept und ein sehr unerleuchtetes Konzept. Lest in den Büchern, hört. Versucht euch auch auseinanderzusetzen mit Srila Prabhupada. Mit auseinanderzusetzen meine ich, er sagt das, wie ist denn das jetzt gemeint, wie könnte denn das auf mein Leben zu kommen und so. Und, ist ja klar, dass wir alle in einer Entwicklung stehen und zu unterschiedlichen Phasen unterschiedlich auch denken und so. Gut, damit bin ich ans Ende gekommen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Nach der Sterbebegleitung habe ich einen anderen Sterbebegleiter angerufen und ihm gesagt und gefragt, ob das okay so war. Noch Ratschläge eingeholt, wie ich es besser machen kann. Sterbebegleitung. Und dann hat mich der Sterbebegleiter eine Frage gestellt. Er hat gesagt, wer meinst du wohl profitiert mehr? Der Sterbende oder der Sterbebegleiter? Dann habe ich schon verstanden, worauf er hinaus war. Und dann gesagt, stimmt, also es war auf alle Fälle für mich der große sagte er, ich bete, dass es für ihn auch gut war. Und ja, sagte er, es war schon gut, wie du das beschrieben hast, dass er nach einer halben Stunde gegangen war und das mit den Atemzügen, das konnte man an der, der war ja an der Maschine angeschlossen, das hat die Maschine gemessen. Das habe ich also nicht so gesagt, das hatte Dorothea, diese Ärztin, richtig festgestellt, wie plötzlich Ruhe da war. Also relative Ruhe. Aber Prabhupads Tod ist eben nicht so wie der Tod eines gewöhnlichen Menschen. Dieser Mensch war auch nicht so ganz gewöhnlich. Es war ein Devotee letztendlich. Prabhupada ist halt immer da, während ein gewöhnlicher Mensch, der geht dann auch weiter. Nicht? Aber diese großen Heiligen, die bleiben da. Hare Krishna. Ein Glück. Ein Gottbruder von mir hat mal gesagt, wenn ein Devotee so wie Prabhupada geht, dann sinkt die Welt erstmal in ein unglücksverheißene Zustände. Ach Krishna, es ist einfach nicht ein einfacher Tag. Krishna. Gut, dann möchte ich hier enden. Ich denke, wir haben alles so gesagt und ist denn eine dringende Frage hier im Augenblick da? Habe ich mir gedacht, denn, weil das ist ja selbstredend, diese Themen. Ich danke euch sehr. Ich möchte euch alle bitten, mir eure Segnung zu geben. Morgen werden wir nach Vrindavan aufbrechen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so gut vorbereitet, weil ich so im Aufbau eines gewaltigen und sehr schnell entwickelnden Predigerprojektes stehe. Und bin jetzt wahnsinnig aufgeregt. Bestimmt die Hälfte vergessen. Wir hatten ja nur ein paar Stunden Zeit zu packen. Ich komme am 10. Dezember wieder zurück, also nur einen Monat. Und arbeite jetzt schon an einem Brief, den ich euch allen schicken möchte. Ich möchte euch zu Weihnachten einen Brief schicken, der euch sehr überraschen wird. Aber das ist ein Geheimnis. Es ist ein schöner Brief, schöner Inhalt. Heutzutage denkt man ja schon, ups, Gott, das wird mich jetzt bitte nicht noch irgendwas Anstrengendes. Nein, es ist super schön. Also es ist super schön. Schöne Überraschung. Aber das ist jetzt ein Geheimnis. Werde ich in Indien schreiben. Gut. Dann würde ich sagen, alles Liebe und Gute. Und vergesst nicht mehr, eure Segnung zu geben. Wie macht man das, fragen manche von euch. Einfach das Beste wünschen. Das reicht schon. Und zu Krishna vielleicht mal beten. Ich nehme an, dass manche von euch beten. Da könnt ihr mich ja in die Gebete mit einschließen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai.